Ich musste gerade drüber nachdenken. Wem ist kalt? Du kannst meine Jacke haben. Ja, wir sitzen im Warmen, wir sitzen im Trockenen. Ich glaube auch nicht, dass hier jemand dabei ist, der sich gerade die Namen aufschreibt von den Besuchern und die dann weitergibt an die Regierung, oder? Wir wissen, dass wir nicht gestört werden. Voraussichtlich, dass ja denn irgendein Techniker kommt, aber ich glaube, die Bereitschaft von der AGA oder von der E.ON wird heute nicht so schnell da sein. Also uns geht es eigentlich gut, ne? Das Einzige, was fehlt, ist ein bisschen Strom. Deswegen können wir eigentlich dankbar sein. Also es gibt viele Kinder Gottes, die sich heute wirklich mit anderen Begleiterscheinungen treffen, als wir es gerade tun. Das Thema meiner Predigt heute soll sein, wenn Hören sinnlos wird. Ich hatte ja nicht gewusst, dass heute der Strom ausfällt. Aber, also wenn Hören sinnlos wird, ich hoffe nicht, dass das auf heute bezogen ist. Wir haben letzte Woche über, oder letzte Woche war das Thema der Predigt, hört zu. Also wir wurden aufgefordert zuzuhören. Und heute wollen wir weiter darüber sprechen und sagen, dass es irgendwo manchmal der Punkt ist, dass dieses Zuhören einfach nur sinnlos ist. Also, dass es im Endeffekt gar nichts bewirkt. Wer von euch hat einen Hund? Also nicht so viele, ne? Okay. Hört euer Hund gut? Ja, hört er gut? Okay. Woran macht ihr das fest, dass er gut hört? Also, wie merkt man, dass der gut hört? Der reagiert auf das, was man sagt. Und das ist okay. Also wie könntet ihr das beweisen? Jetzt euer Hund ist hier. Was sagt ihr dann? Ich sage mal, der läuft weg. Und dann sagt ihr, wenn er wiederkommen soll, was würdet ihr sagen? Ja? Bei Fuß. Und was würde der Hund dann machen? Ja, der wird herkommen. Okay. Ich habe mir das überlegt. Stellt euch vor, ihr seid mit eurem Kind unterwegs oder mit irgendeinem anderen Kind oder mit jemandem, der vielleicht auf euch hören sollte. Ihr seid mit eurem Sohn unterwegs oder eurer Tochter und die läuft voraus und ihr wollt, dass die stehen bleibt. Jetzt läuft dieses Kind 100 Meter voraus, also schon 100 Meter weiter weg und ihr ruft den Namen und schreit, bleib stehen. Das Kind hört eure Stimme, dreht sich um, schaut euch an, dreht sich wieder weg und läuft weiter. Hört dieses Kind gut? Ja, ne? Es hört gut. Was ist, wenn dieses Kind 200 Meter weit weg ist? Auch eure Stimme hört. Also es dreht sich erstmal um zu euch, hört, was ihr dem Kind sagt, es läuft weiter. Ich glaube, keiner von den Eltern würde hier sitzen und Gottesdienst, ey, mein Kind, das hört so gut. Ne? Das hört einfach so gut. Sondern wir sagen manchmal, mein Kind hört nicht. Oder manchmal sagt der Chef zu dem Angestellten, der hört einfach nicht. Ja? Es geht nicht darum, dass er das nicht wahrnimmt, was wir sagen, sondern es geht darum, dass das, was wir gesagt haben, dass er das nicht umsetzt. Dann sagen wir, er hört nicht gut. Es gibt noch ganz viele andere Beispiele. Und die Frage ist, woran machen wir das fest, dass jemand gut hört? Indem er das Gehörte umsetzt. Erst dann sprechen wir davon, dass jemand gut hört. Genau. Und letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass wir hören sollen. Und heute möchten wir einen Schritt weiter gehen. Und dafür möchte ich aus dem Jakobusbrief lesen. Jakobusbrief, der wurde geschrieben von dem Halbbruder von Jesus. Er war einer der Leitenden in der Gemeinde in Jerusalem. Und der Brief wurde circa 44 bis 49 nach Christus geschrieben. Der Brief richtet sich an die Christen, die in der Zerstreuung sind, also Juden, die zum Christentum übergetreten sind, die Jesus Christus in ihrem Herzen aufgenommen haben. Und aufgrund dessen wurden diese verfolgt, mussten dann teilweise aus Jerusalem fliehen und haben sich dann somit verstreut aufgrund der starken Verfolgung. Und ja, an diese Menschen schreibt Jakobus diesen Brief und es ist zeitlich gesehen der erste Brief, also der früheste Brief aus dem Neuen Testament. Und da möchten wir lesen aus Jakobus 1, Vers 19 bis 21. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Hier steht zweimal das Wort darum. Also Vers 19 zu Beginn, Vers 21 zu Beginn. Also zweimal, es sind zwei Sätze und die fangen beide mit darum an. Im Urtext heißt das eigentlich eher einmal deshalb und dann darum, aber es ist eigentlich inhaltlich gleich. Aber wenn da steht deshalb oder darum, dann muss es ja sich auf irgendetwas beziehen, was vorher war. Also was geht aus dem Text, der davor ist, hervor? Den hatte ich in meiner letzten Predigt angesprochen, den Text. Es wird dort in Vers 2 bis 4 und Vers 13 bis 15 gesagt, dass Gott uns nicht versucht, damit wir in Sünde fallen, sondern dass Gott viel mehr Prüfungen zulässt, Schwierigkeiten zulässt, Anfechtungen zulässt, weil er uns stark machen will gegen die Sünde. Also Gott lässt Dinge in unserem Leben zu, Gott lässt Kampf gegen die Sünde, gegen Probleme, gegen Anfechtungen in unserem Leben zu, damit wir im Glauben wachsen, damit wir stark werden. Wie gesagt, Vers 2 bis 4, Vers 13 bis 15. Der zweite Grund ist, weil Gott in seiner Gnade Weisheit gibt, in den Prüfungen des Lebens zu bestehen oder den Prüfungen zu widerstehen. Unabhängig davon, in welchen Umständen wir gerade sind, also ob wir viel Geld haben oder wenig haben, ob wir in einem Land mit oder ohne Verfolgung leben, es macht keinen Unterschied. Es geht nicht darum, wie es mir gerade geht, sondern Gott möchte uns in unsere Situation hinein Weisheit geben, in diesen Prüfungen zu bestehen. Vers 5 bis 12. Der nächste Grund ist, weil wir aufgrund seines Willens durch sein Wort seine Kinder werden können. Das heißt, es hängt nicht von uns ab. Es ist nicht unsere Kraftanstrengung, dass wir Kinder Gottes werden, sondern es war Gottes Wille, dass wir seine Kinder werden. Gott ist der, der den ersten Schritt auf uns zugemacht hat. Gott ist der, der uns seine Liebe gegeben hat, als wir noch Sünder waren. Vers 16 bis 18. Es ist sein Wille, dass wir durch sein Wort seine Kinder werden. Und der vierte Grund, da ist Vers 18, den ich lesen möchte. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit. Warum? Damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Das heißt, wir sind seine Kinder geworden, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Jetzt ist die Frage, bist du ein Erstling? Also wenn ich Gottes Kind bin, bin ich dann ein Erstling? Oder was ist überhaupt ein Erstling? Und wenn ich das Wort im Grundtext lese, dann steht für Erstling Erstlingsgabe in Bezug auf die erste Frucht, die die Israeliten Gott opfern mussten. Also wenn die Ernte reif war, die erste Frucht, die die abgeerntet haben die Gott gegeben. Also Erstlingsgabe oder als Synonym für Erstes, für Bestes, für Abgabe oder für Opfergabe. Das heißt, damit wir gleichsam die Opfergabe seiner Geschöpfe sind. Ja, also wir sind im Endeffekt die Früchte der Ernte, welche Gott als Opfer erwartet. Wir als Gottes Kinder sind der Teil der Ernte, der sich Gott zur Verfügung stellt. Und in der neuen Genfer Übersetzung steht, damit wir, bildlich gesprochen, unter allen seinen Geschöpfen eine ihm geweihte Erstlingsgabe sind. Und das ist der Grund, warum wir Kinder Gottes sind. Das ist die Sinnerfüllung eines Kindes Gottes. Und dann kommt dieses zweifache darum, also das ist so der erste Abschnitt, Vers 1 bis 18 im Jakobusbrief. Und dann kommt der zweite Abschnitt, da steht, darum sollen wir Folgendes tun. Und ich, also wenn ihr manchmal das Gefühl habt, die Bibel ist zu theoretisch, ja, dann lest den Jakobusbrief, das ist sehr praktisch. Und dann kommen hier 5 Anweisungen oder Befehle, 5 Aufgaben für ein Kind Gottes. Und ich finde es interessant, dass wir hier einfach im Hintergrund behalten, dass er diese Aufgabe oder diese Befehle an Christen schreibt, die aufgrund der Verfolgung geflohen sind. Also es sind jetzt nicht so, dass das an Christen geht, wo man sagt, hey, ihr seid vielleicht super ausgestattet, euch geht's gut, ihr sitzt in einem warmen Gemeindehaus mit Strom, ihr habt jeder 6 Bibelübersetzungen zu Hause, ihr habt dies, das, also es ist in eine Situation hinein, diese Aufforderung an die Kinder Gottes, wo es denen noch nicht so gut, oder nicht so gut geht. Und es folgen wirklich praktische Anweisungen, wie wir als Erstlingsfrucht, wie wir die Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe sein können. Und das Erste, was wir gelesen haben, es steht hier, jeder Mensch sei schnell zum Hören. Schnell zum Hören. Finde ich mega, weil nur mal schnell hinhören ist eigentlich voll einfach. Also hier steht, dass wir schnell mal hinhören sollen. Ja, also wenn irgendjemand das sagt, hören wir schnell hin, alles ist gut. Steht da nicht. Schnell zum Hören, die Bedeutung von schnell ist, ohne Verzug bereit sein zu hören. Das heißt, ich soll ohne Verzug bereit sein zu hören. Hört sich auch noch leicht an, aber ich glaube, das kann echt schwer werden. Und hier steht auch gar nicht, worauf wir hören sollen. Also sollt ihr jetzt auf das hören, was ich sage, sollt ihr, also auf was sollt ihr überhaupt hören? Und ich glaube, im Zusammenhang von diesem Abschnitt, im Jakobusbrief, dieses erste Kapitel, geht es erstrangig darum, dass wir hauptsächlich auf Gottes Wort hören sollen. Das ist ja das, worum es auch vorher geht, um das Wort Gottes. Aber auch nachher, wenn es um den Spiegel geht, ist es so, dass ich davon ausgehe, dass wir hauptsächlich und grundsätzlich auf das Wort Gottes hören sollen. Und wir sollen ohne Verzug bereit sein zu hören. Das heißt, wir sollen uns nicht dagegen sträuben zu hören, sondern wir sollen ohne Verzug bereit sein zu hören. Aber ich glaube auch, dass Gott durchaus vielleicht durch meinen Nächsten, durch den Glaubensbruder oder die Glaubensschwester zu mir sprechen kann. Dass wenn Menschen auf mich zukommen und mich ansprechen, mir vielleicht etwas sagen, mich vielleicht ermahnen, dass das auch da gemeint ist, dass wir auf das hören, was Gott uns zu sagen hat. Wie nimmst du das Wort Gottes auf? Oder wie nimmst du es an? Hörst du auf göttlichen Rat oder auf göttliche Ermahnung? Lässt du dich vom Geist belehren? Wie ist das zum Beispiel, wenn wir die Bibel aufschlagen und dann steht da, ihr Männer aber. Dann lesen wir es durch, denken wir, ah, das ist mega, top. Oder überlassen wir das vielleicht unseren Frauen, damit die sagen, ja, guck mal, was die Männer machen müssen, steht doch hier, ne? Oder wenn da steht, ihr Frauen. Wenn ich das als Frau oder wenn ihr das als Frau lest, hört ihr, was da geschrieben steht? Wenn wir das als Männer lesen, hören wir da, was das Wort Gottes zu uns sagen möchte. Das ist, wenn das Wort Gottes zu uns spricht, sind wir bereit zu hören? Hörst du auf Ermahnung von Mitmenschen? Hörst du auf Zurechtweisung? Sind wir schnell bereit zu hören? Und ich kann euch sagen, es gibt in diesem Jahr ganz viele Beispiele, auch hier aus der Gemeinde, wo ich weiß, dass wir nicht bereit waren zu hören. Dass wenn uns vielleicht jemand mal etwas gesagt hatte, dass wir da Konsequenzen gezogen haben, indem wir vielleicht mit der Person gar nicht mehr gesprochen haben. Oder dass wir konsequent waren und uns dieser Person ferngehalten haben. Also wir haben gehört, was sie gesagt hat. Wir haben es aber nicht so gehört, wie das Hören hier gemeint ist. Oder anders gefragt, wenn Gott durch deinen Nächsten zu dir spricht, bist du bereit, ohne Verzug zu hören, worin dein Bruder oder deine Schwester dich ermahnen möchte? Und wisst ihr, hören erfordert Demut. Wenn ich dem anderen erstmal zuhöre, was er mir vorbringt, bin ich bereit zu schweigen? Bin ich bereit, mein Ohr zu öffnen? Bin ich bereit, anzunehmen? Dann öffne ich mich erstmal dem, was der andere mir sagt. dann öffne ich mich erstmal dem Wort Gottes, wenn ich in seiner Schrift lese oder wenn ich eine Predigt höre, dann öffne ich mich dem Wort Gottes und bin erstmal bereit zu hören. Das heißt, ich verweile im Hören. Ich höre zu, ich höre erstmal bis zu Ende zu, was mir gesagt wird. Ich öffne mein Ohr. Und ich glaube und ich bin mir überzeugt davon, es erfordert viel Demut. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ja, hören, brauchst eigentlich keine Demut vor, hör einfach zu und gut ist. Ich glaube, dann hat man noch nie wirklich zugehört in Bereichen, wo man angesprochen wurde. Dieser Befehl, jeder Mensch sei schnell zum Hören, kann eine echt schwere Herausforderung sein. Und darauf folgend und dazu passend kommt die nächste Aufforderung, dass wir langsam zum Reden sein sollen. In Sprüche 10, Vers 19 steht, wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, der ist klug. Also da steht nicht, wer seine Lippen im Zaum hält, also keinen Zaun drumherum machen, sondern im Zaum. Das heißt, wir dürfen reden, aber so wie man ein Pferd zäumt und das dann dahin geführt wird, wo es soll, von dem Reiter, ist es wichtig, dass unsere Lippen sich dahin bewegen, wo wir es von uns aus wollen oder wo es sinnvoll ist. Es gibt in den Sprüchen auch ganz viele andere Stellen, die davor warnen, dass wir zu viel oder zu schnell reden. Auch der Jakobusbrief, den könnt ihr zu Hause gerne ganz durchlesen, der redet ganz viel von den Lippen oder von der Zunge. Wie schnell sind wir bereit zu reden, zu beurteilen oder vielleicht zu verurteilen? Wie schnell haben wir schon eine Antwort formuliert, wo die Frage noch gar nicht gestellt war? Wie schnell waren wir bereit, uns vielleicht wortreich zu verteidigen, obwohl wir vielleicht besser einfach mal geschwiegen hätten? Es fällt uns definitiv leichter, schnell zu reden, als schnell zu hören. Der nächste praktische Punkt ist, dass wir langsam zum Zorn sein sollen. Und da steht auch direkt die Begründung dahinter. Finde ich richtig gut. Wir sollen langsam zum Zorn sein, denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Also die Begründung gibt es gleich hinten dran. Der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, wer von uns schon mal im Zorn liebevoll den anderen zurechtgewiesen hat. Wer schon mal im Zorn, wirklich im Zorn seine Kinder sanftmütig erzogen hat. Wer schon mal im Zorn liebevoll ein Geschenk übergeben hat. Ich weiß es nicht. Der vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Für Gerechtigkeit kann man auch das Wort Rechtschaffenheit anwenden. Also wir vollbringen nicht die Rechtschaffenheit, die Gott von uns erwartet, wenn wir zornig sind. Wir bewirken nicht das, was in Gottes Augen recht ist. Und eigentlich ist es doch genau das, was wir tun sollen, wenn wir die Erstlingsfrucht sind. Wenn wir uns Gott opfern, dann sollen wir die Erstlingsfrucht sein. Und wenn wir zornig sind, vollbringen wir nicht das, was in Gottes Augen recht ist. Da habe ich so für mich überlegt, es gibt so Menschen, wo man sagen, boah, der ist ganz schnell auf 180 und der flippt schnell aus. Oder vielleicht hast du einen Bereich, wo du sagst, in dem Bereich, das triggert mich so. Das ist, wenn das angesprochen wird, dann geht man hoch wie so ein HB-Männchen. Ne? Die Frage ist, oder das, was wir, und die Frage, die wir uns stellen müssen, welche Grundtemperatur hat dein Kessel? Also wie schnell bist du zum Zorn zu reizen? Wie schnell bist du emotional in der Lage, nicht mehr das zu tun, was in Gottes Augen rechtschaffen ist? Der vierte Punkt, auf den wir hier hingewiesen werden, ist, legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit. Also wir sollen den Schmutz ablegen. An wen hat er diesen Brief geschrieben? Ihr habt kein Mikro, ich auch nicht. Ne? Ich hoffe, ihr hört mich, aber ich höre euch nicht. An die Gläubigen. Er hat den Brief an Kinder Gottes geschrieben. Und er schreibt Kinder Gottes ab und sagt, legt ab allen Schmutz. Ich weiß nicht, ob du als Kind Gottes in so einer Blase lebst, wo du denkst, wenn du Gottes Kind bist, dann machst du immer alles richtig. Du sündigst auch nicht mehr. Aber hier werden wir aufgefordert, dass wir allen Schmutz ablegen sollen. Wisst ihr, Christen leben manchmal in dem tiefsten Dreck. Christen suhlen sich manchmal im Dreck. Christen sind manchmal bereit dazu, wochenlang, monatelang, jahrelang einfach im Dreck zu leben. Und wisst ihr, ich glaube, wenn ich dich jetzt frage, welchen Schmutz hast du noch nicht abgelegt, werden viele von uns eine Antwort geben können. Wenn ich dich frage, was ist der Schmutz in deinem Leben, der dazu führt, dass du so gesehen nicht als Erstlingsgabe Gott dienen kannst, dann glaube ich, werden viele sagen, okay, ich habe da so meinen Bereich. Und es ist wichtig, dass wir dieser Aufforderung nachkommen, legt allen Schmutz ab. Andere Christen haben Schmutz abgelegt und fangen an, anderen Müll zu sammeln. Also die sind Kinder Gottes und beginnen damit, irgendwelchen Müll anzusammeln. Die beginnen damit, sich irgendwelche Gewohnheiten anzueignen, die sie vorher noch nicht mal hatten. Die beginnen damit, sich an irgendwelche Bequemlichkeiten zu gewöhnen. Die beginnen damit, irgendwas zu genießen oder irgendwelche Genussmittel zu konsumieren, die jetzt nicht zwingend dafür bekannt sind, dass sie irgendwie Gott verherrlichen. Man fängt an, mit Schmutz zu arbeiten. Schmutz steht hier für etwas, was moralisch böse ist. Oder auch, bildlich gesehen, für schmutzige Kleider. Manchmal wurde es aber auch als Ohrenschmalz übersetzt. Oder als Ohrenschmalz. Dieser Begriff wurde manchmal als Ohrenschmalz gebraucht. Und dieser Schmutz und dieser Rest von Bosheit, den wir vielleicht noch mit uns rumtragen, der führt einfach dazu, das ist Sünde, die die geistliche Hörfähigkeit eines Kindes Gottes beeinträchtigt. Und diesen Schmutz, diese Bosheit, die sollen wir ablegen. Das ist eine Aktivität, das ist etwas, was wir tun sollen. Zum Beispiel sollen wir ablegen Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid, Verleumdung, steht in 1. Petrus 2,1. Wir sollen ablegen Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten, Kolosser 3,8. Wir sollen ablegen Schlemmereien, Trinkgelage, Unzucht, Ausschweifung, Streit, Neid, Römer 13, Vers 13. Das sind alles Dinge, die wir als Kinder Gottes ablegen müssen. Wir sollen nicht damit klarkommen, dass wir diese Sachen haben, sondern wir sollen diese Dinge ablegen. Es soll für uns nicht in Ordnung sein, dass wir noch ein bisschen Dreck an uns haben, ein bisschen Schmutz, ein bisschen Bosheit, sondern wir sind aufgefordert, das abzulegen. Und um die Wahrheit des Wortes Gottes empfangen zu können, müssen wir diese Dinge ablegen. Und wenn wir diese Dinge nicht ablegen, ist das wie Ohrenschmalz, der unser Ohr so verstopft oder zumindest die Hörfähigkeit ganz stark vermindert, dass wir nicht mehr das hören, was Gott uns sagen möchte. Und als 5. Punkt steht hier, nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf. Was ist Sanftmut? Habt ihr eine Definition für Sanftmut? Liebevoll, ja. Einfühlsam. Gegenteil von Hochmut, ja. Was ist dann Demut? Haben alle was mit Mut zu tun, aber Sanftmut, sanftmütig etwas aufnehmen ist, wenn ich ohne Widerstreben und ohne Auflehnung demütig und willig etwas aufnehme. Das heißt, ich sträube mich nicht dagegen. Ich muss nicht erst gebrochen werden, damit ich es aufnehmen kann. Ich wehre mich nicht dagegen, sondern sanftmütig ist, ohne Widerstreben und ohne Auflehnung, mit einem sanften Geist demütig und willig es aufzunehmen. Wisst ihr, und wir können? Hier steht, dass wir das Wort Gottes oder dieses eingepflanzte Wort sanftmütig aufnehmen sollen. Wir können zum Beispiel hingehen und die Bibel rein intellektuell studieren. Dass ich sage, okay, ich weiß ganz genau, so und so viele Bücher hat die Bibel, so und so viele Bücher das Alte und das Neue Testament. Hier geht es um den Bereich, da geht es um den Bereich. Das charakterisiert das und das, das ist der Schreiber. Es gibt Leute, die kennen die Bibel richtig gut. Aber Stolz, Hartherzigkeit und Sünde verhindern, dass sie hören, was in der Bibel gesagt wird. Wir müssen demütig sein und zum Gehorsam bereit, dann können wir den größten Gewinn aus dem Wort Gottes ziehen. Dann hat es eine große Kraft. Und das Wort Gottes ist das Werkzeug, das Gott bei der Wiedergeburt verwendet. Er benutzt es, um den Menschen nicht nur von der Strafe, sondern auch von der Macht der Sünde zu erlösen. Er benutzt es nicht nur, um die ewige Verdammnis von uns abzuwenden, sondern auch dazu, um uns vor Schaden in diesem Leben zu bewahren. Dieses Wort Gottes hat Kraft, wenn wir es sanftmütig in uns aufnehmen. Und das sind einfach diese 5 Punkte hier in diesen 3 Versen, die genannt werden, die sehr praktisch werden können in der Anwendung. Und die Menschen, die das bekommen, wie gesagt, die sind in der Zerstreuung, die sind in der Verfolgung. Man könnte sich denken, Jakobus, jetzt schreibst du die an, denen geht es eh nicht so gut. Du solltest vielleicht sagen, hey, Gott ist bei euch, Gott gibt euch Kraft, Gott gebe euch Mut. Aber nein, er weist die zurecht, er weist sie darauf hin, welche Aufgabe sie als Kinder Gottes haben. Daran erkennen wir einfach, dass die Aufgabe, die wir haben, nicht abhängig davon ist, in welchen Umständen wir leben, sondern die Aufgabe ist, es ist wichtig, dass wir diese Aufgabe erfüllen mit Blick auf Gott, nicht mit Blick darauf, wie es uns gerade geht. Und dann kommt Jakobus 1, Vers 22 bis 25. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Es folgt auf dieser Aufforderung oder auf diese 5 Befehle, folgt ein Beispiel von einem Mann, der in den Spiegel schaut. Kurze Frage, wer von euch hat heute schon in den Spiegel geschaut? Anders, wer hat heute noch nicht in den Spiegel geschaut? Okay, sind die Kinder? Da hat aber die Mutter kurz gecheckt, ob das so in Ordnung ist. Zustimmendes Nicken. Also jeder von uns hat in den Spiegel geschaut. Hat der Spiegel zu euch gesprochen? Nicht. Das heißt, ihr habt reingeguckt und seid einfach wieder gegangen und ihr habt keinerlei Informationen vom Spiegel erhalten, ne? Also ich weiß, dass viele von euch Geld investieren, damit die Dinge, die der Spiegel ihnen sagt, damit sie die ändern können, ja? Das heißt, ich gucke in den Spiegel und merke, oh, da stimmt was nicht. Und dann nutze ich Produkte, die Geld gekostet haben, um dem gerecht zu, also um das zu verändern, was der Spiegel mir gesagt hat. Ja? Spiegel sagt, du siehst heute aber wirklich blass aus. Dann nehme ich, was nehme ich dann? Ich habe nichts, aber ihr wisst das vielleicht. Dann nehme ich irgendwas, damit ich nicht mehr so blass aussehe, puder mir das ins Gesicht und schon sehe ich nicht mehr so blass aus. Also ich investiere Geld, um dem Spiegel zuzuhören oder um dem zu folgen, was dieser Spiegel mir sagt. Aber dieser Mann, der hier ist, vielleicht ist es einfach deswegen als Mann und nicht als Frau, hier steht, dass der Mann, der geht vor den Spiegel, schaut da rein, geht weg und hat vergessen, wie er ausgesehen hat. Er hat vergessen, wie er ausgesehen hat, das heißt im Endeffekt, dass das der Spiegel ihm gesagt hat, das ist dem da rein und da rausgegangen. Das heißt, er hätte eigentlich gar nicht in den Spiegel gucken müssen. Und dieser Mann, der in den Spiegel guckt, ohne Sinn, weil es hat Sinn, dass wir in den Spiegel gucken, weil wir möchten etwas Wenn wir in den Spiegel gucken, dann möchten wir eine Information von dem Spiegel erhalten. Wir möchten vom Spiegel wissen, so wie ich aussehe, kann ich so unter Menschen gehen? Ist das okay, wenn Menschen mich so sehen? Ganz oft kommt dann die Antwort vom Spiegel, nein, dann ändern wir was. Aber wir gehen mit dieser Frage vor diesen Spiegel. Und wenn der Mann vor diesen Spiegel tritt und von dem Spiegel weggeht und sogar vergessen hat, wie der ausgesehen hat, war es sinnlos, dass er in den Spiegel geschaut hat. Und genauso, dieser Mann ist genauso wie ein Christ, der ohne Veränderung Gottes Worte aufnimmt. Und wenn du Gottes Wort einfach nur hörst, aber es dein Leben nicht verändert, wenn du Gottes Wort hörst, aber durch Gottes Wort keine Veränderung in deinem Leben stattfindet, dann betrügst du dich, steht hier. Wenn wir nur hören, aber nicht tun, dann betrügen wir uns selbst. Weißt du, und wenn du schon jahrelang Gottes Wort hörst, es aber bei dir noch keine Veränderung bewirkt hat, dann betrügst du dich schon jahrelang. In Matthäus 7, Vers 21 steht, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und in Lukas 6, Vers 46, was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Das heißt, wenn wir in dem Wort Gottes lesen, ist es Gott durchaus wichtig, dass wir tun, was er uns sagt. Im ersten Schritt ist es wichtig, das zu hören. Der erste Schritt ist, in diesen Spiegel zu schauen. Der erste Schritt ist, in das Wort Gottes zu schauen. Der erste Schritt ist, diesen Spiegel vor sich zu halten. Aber wenn dieser Spiegel keine Veränderung in uns bewirkt, wenn uns die Antwort des Spiegels komplett egal ist, dann macht es keinen Sinn. Dann betrügen wir uns. Und Gott möchte nicht, dass sein Wort dieser sinnlose Spiegel in meinem Leben ist. Können wir als Christ so beten, Herr, ich möchte dir danken für dein Wort, für diesen sinnlosen Spiegel in meinem Leben. Danke, dass ich wirklich hören kann, was du mir zu sagen hast. Ich möchte dein Reden hören, aber nicht danach tun. Amen. Wer hat schon mal so gebetet? Warum tun wir das nicht? Weil das echt komisch ist. Dieses Auszusprechen hört sich echt komisch an. Aber wisst ihr, ganz oft ist das bei uns im Leben aber so, dass wir sagen, Herr, ich möchte dein Reden hören. Dass wir sogar, nachdem wir die Bibel gelesen haben, einfach stille werden und darauf hören wollen, was Gott uns zu sagen hat. Dass wenn wir beten, so wie letzte Woche gesagt, vielleicht einfach nach dem Gebet stille sind, darauf hören, was Gott uns zu sagen hat. Sagen wir, danke Gott, dass du gesprochen hast. Dann weiß ich, dass es dich noch gibt, aber eigentlich interessiert es mich nicht. Es gibt eine Gemeinde, es gibt ganz viele Gemeinden, die haben immer vorne so einen Bibelvers. Ne? Wer war schon mal in einem Gemeindehaus, wo vorne an der Wand ein Bibelvers hing? Ja, die anderen waren einfach nur nicht aufmerksam. Wer war schon mal in einem Gemeindehaus, wo an der Tür ein Bibelvers hing, wenn man rausgeht? Was stand da? Okay, eben Ezer. Bis hierhin hat uns Gott getragen, ja. Es gibt eine Gemeinde, die haben den Vers, wenn man wirklich aus dem Ausgang rausgeht, da steht, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer. Das heißt, man sitzt hier, man hört zu und wenn man rausgeht, dann nochmal der Hinweis, hey, ihr habt jetzt was gehört, aber es bringt nichts, wenn ihr nicht danach tut. Der André Töf sagt dazu, dass man auch mal montags glaubt, nicht nur am Sonntag. Dass sich das, was man hört, das, was man aus dem Wort Gottes mitnimmt, dass man es umsetzt. Und hier steht, wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt. Dieses Gesetz der Freiheit ist das Gesetz Christi. Und das Gesetz Christi ist im Wort Gottes zu finden. Dieses Gesetz Christi befreit von der Sklaverei der Sünde. Es befreit von dem Gesetz der Sünde. Dadurch, dass wir jetzt Gottes Kinder sind, dadurch, dass wir ihm folgen, sind wir jetzt unter seinem Gesetz. Und wir sind nicht mehr verpflichtet, die Sünde zu tun. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde. Dieses Gesetz der Freiheit befähigt uns durch den Heiligen Geist, dass wir Gott gehorchen, dass wir ihm gehorsam sind, dass das, was wir hören, dass wir es umsetzen können. Und wenn wir in dieses Gesetz hineinschauen, in dieses vollkommene Gesetz, dieses Hineinschauen ist quasi damit gemeint, dass wir es hören, dass wir die Worte Gottes, dass wir sie hören, dass wir sie aufnehmen. Und dann steht weiter, und darin bleibt. Das heißt, nicht nur, dass wir hineinschauen, sondern dass wir darin bleiben. Dass wir das tun, dass wir das Gehörte umsetzen, dass wir praktisch werden. Und Gottes Wort verspricht uns hier, dass wir glücklich und selig oder glückselig werden in unserem Tun, wenn wir Täter des Wortes sind. Und dann folgen zwei Verse, Vers 26 und 27. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. In der Elberfelder steht, wenn jemand meint, er diene Gott. Also nicht, wenn jemand meint, fromm zu sein, sondern wenn jemand meint, er diene Gott. Das heißt, ich meine, ich diene Gott. Das heißt, ich nehme an, dass ich Gott diene. Das heißt, ich glaube von mir, ich diene Gott. Zum Beispiel kann man das sehen an meinen äußeren Verhaltensweisen, vielleicht an meinen äußeren Formen. Das heißt, ich versuche auch was für christliche Zwecke zu spenden. Ich gehe vielleicht in den Gottesdienst und ich habe sogar die Bibel, die mir meine Oma geschenkt hat, nicht weggeschmissen. Ich versuche auch nicht zu betrügen. Also ich verhalte mich schon gut. Als Mensch bin ich gut und ich meine, ich bin fromm. Also das von meinem Verhalten her würde ich sagen, ich bin gar nicht so schlecht. Ich versuche die äußere Form zu wahren, ich versuche fromm zu wirken. Zum Beispiel, genau, gehe ich jeden Sonntag in den Gottesdienst, weil da gehen ja auch alle Christen hin. Und dann setze ich mich sogar vor den Spiegel und bin bereit zu hören. Und dann ist diese gleiche Person, die hingeht und kann seine Zunge nicht zügeln. Das heißt, sie kann dieses Zaumzeug, womit man dieses Pferd beherrscht, mit diesem Zaumzeug kann ich meine Zunge nicht beherrschen. Und hier kann man auch nicht daraus lesen, dass hier steht, er seine Zunge nicht im Zaum hält. Er tut es einfach nicht. Das heißt, ich gehe davon aus, dass diese Person sogar gar nicht den Anspruch an sich hat, das zu verändern, die Zügel mal anzuziehen. Dann täusche ich mich selbst. Und der Spiegel, vor den ich mich jeden Sonntag setze, bewirkt keine Veränderung. Das, was aus dem Mund herauskommt, ist oft ein Indikator für das, was in unserem Herzen drin ist. Wer das lesen möchte, Matthäus 12, 33 bis 37. Das, was bei uns im Herzen geht, davon geht der Mund über. Und wenn ich ständig Schimpfworte benutze, wenn ich ständig fluche, wenn ich ständig dreckige Witze erzähle, dann ist es einfach so, dass es das ist, was mich erfüllt. Wir nennen uns Christen, wahren die Form, halten die Tage, feiern vielleicht sogar die Feste, aber Gottes Wort wirkt in uns keinerlei Veränderung. Es war mal ein Händler, ein Verkäufer, der hatte so einen Tante-Emma-Laden oder Lebensmittelladen. Und er wohnte in der Wohnung über seinem Geschäft. Also er hatte oben war die Wohnung, unten war das Geschäft. Und er war ein frommer Mann, aber ein Heuchler. Und er hatte einen Verkäufer, der war bei ihm angestellt, der hat bei ihm gearbeitet, der hieß John. Und jeden Morgen rief der Verkäufer die Treppe runter zu seinem Jeden Morgen rief der Chef zu seinem Verkäufer runter. John, sagte der John, ja, Chef, hast du die Milch verdünnt? Ja, Chef, hast du die Butter eingefärbt? Ja, Chef, hast du den Kaffee mit diesem Pulver gestreckt? Ja, Chef, sehr gut, dann komm bitte hoch zur Morgenandacht. Also all das, also diese Morgenandacht im Endeffekt ist für die Katz. Weil sie nicht bewirkt, dass sich Dinge in seinem Leben verändern. Er setzt sich jetzt mit seinem Angestellten vor den Spiegel, die klappt den Spiegel auf, klappt den wieder zu, am nächsten Morgen dasselbe Spiel. Das heißt, sie setzen sich vor dem Spiegel, machen ihn zu und vergessen, wie sie ausgesehen haben. Und Jakobus sagt uns dann, dass solcher Gottesdienst vergeblich ist. Es ist sinnlos. Es ist zwecklos. Es erfüllt nicht seinen Sinn. Oder wir dienen Gott, indem wir das Gesetz der Liebe untereinander erfüllen und in der Reinigung und Heiligung leben. Und das ist der Vers 27. Jakobus spricht hier davon, dass wir Witwen und Waisen in ihrer Bedrängnis besuchen. Warum schreibt er hier von Witwen und Waisen? Weil früher war es so, dass der die Familie alleine versorgt hat, war der Mann. Und wenn der Mann gestorben ist, dann hatte die Frau ein Problem. Dann hatte die nämlich keinen Versorger. Und ihr kennt das dann, wenn ich versterbe, dann müsste mein Bruder meine Frau heiraten, in dem Sinne, dass er für sie sorgt. So, und das haben die dann meistens nicht so gerne gemacht, weil dann musste der Mann noch eine weitere Familie durchbringen. Und hier ist es so, dass die rein und makellose Frömmigkeit vor Gott, also der wahre Gottesdienst, der echte Gottesdienst ist es, wenn wir in Menschen investieren, wo wir wissen, wir bekommen nichts zurück. Wenn wir geben, wo wir wissen, es ist weg. Wo wir nicht geben und wissen, okay, wir bekommen was wieder. Oder wo wir nicht Leute einladen, wo wir wissen, wenn wir die einladen, werden wir auch eingeladen. Also es ist ein Abgeben mit dem Wissen, es ist weg. Und es ist eine Investition ohne Erwartung auf Ertrag. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Johannes 13, 35. Es geht um aufrichtige Liebe. Es geht um das, was von innen kommt. Es geht darum, dass das Wort Gottes uns so weit verändert, dass sich unser Handeln verändert, vom Innen heraus. Und dieser Blick in den Spiegel bewirkt auch, dass wir den Schmutz in unserem Leben ablegen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren, dass der Dreck nicht bei uns haften bleibt, dass wir Sünde und Unreinheit in unserem Leben nicht akzeptieren, dass wir uns bewusst fernhalten von der Welt. Und ich habe heute eher das Gefühl, dass viele Kinder Gottes in die offene Hände der Welt laufen, um anerkannt zu werden und sich nicht bewusst von der Welt fernhalten. Römer 12, Vers 2. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Lese ich die Bibel mit dem demütigen Verlangen, von Gott zurechtgewiesen, belehrt und verändert zu werden? Achte ich darauf, meine Zunge zu zügeln? Versuche ich, meine Launen zu rechtfertigen? Oder möchte ich Sieg über meine Launen haben? Wie reagiere ich, wenn jemand zum Beispiel einen dreckigen Witz erzählt? Äußert sich mein Glaube in barmherzigen Taten gegenüber denen, die mir nichts zurückgeben können? Wir als Christen haben heute Zugriff auf so viel Input wie noch niemals zuvor. Wenn ihr eine Predigt zu einem bestimmten Thema hören wollt, könnt ihr ins Netz geben, könnt ihr Bibelstelle eingeben, Predigt dahinter und ihr werdet definitiv eine Predigt, die ich würde fast zu jeder Stelle in der Bibel finden. Es gibt so viele Menschen, die über das Wort Gottes reden wie noch nie zuvor. Wenn ihr auf YouTube geht, es gibt so viele Predigten, wir haben so viel Input wie noch nie zuvor. Es gibt so viele unterschiedliche Andachtsbücher, ne? Andachtsbücher für Ehepaare, Teil 1, Teil 2, Teil 3, bis weiß ich nicht was, für frisch Verheiratete, für lange Ehepaare, für Omas und Opas, für Enkelkinder, für junge Kinder, für Schulkinder, für Kinder auf dem Gymnasium, für Kinder, die sich gerne mit der Natur beschäftigen. Es gibt ohne Ende. Es gibt meist massig an geistlichen Büchern, es gibt viel geistliche Literatur, es gibt viele von uns, die ein Bücherregal haben mit vielen tollen christlichen Büchern. Und wenn ihr eine christliche Buchhandlung gibt, da gibt es so viel Ausarbeitung wie noch nie zuvor. Es gibt sehr viele christliche Veranstaltungen, es gibt Bibelwochenenden, es gibt Seminare, es gibt mega viel. Wir lieben es meistens zu hören. Wir sind oftmals bereit zu hören. Und dann kommt der Punkt, dass wir dastehen, dass wir das tun sollen, was wir hören. Aber das Tun selbst, das, was mit Arbeit verbunden ist, das, was mit Veränderung verbunden ist, das kommt bei uns oft zu kurz. Und dieser Spiegel, das Wort Gottes, verliert seinen Wert, wenn wir nur hineinschauen. Wenn wir in dem Spiegel nur hören und schauen, was er uns zu sagen hat. Aber wenn wir das nicht umsetzen. Und deswegen, hören ist sinnlos. Und hören verliert seinen Sinn, wenn die Botschaft, die dir gebracht wird, keine Auswirkung hat. Amen.